Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten September-Ausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Und ich bin Christian Bollert. Schönen guten Tag.
Hallo Christian Bollert.
Wie geht's?
Och ja.
Wieder gut eingelebt.
Ja.
Ja.
Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Du kannst jetzt mit mir in das große Lamento einstimmen der kürzer werdenden Tageslicht.
Ach so, so ein bisschen ja. September Blues.
Ach nee, nicht mal Blues, aber nee. Ich sage dir, nimm die langen Abende, nimm die Sonnenabende mit, solange du kannst.
Ja, habe ich gestern tatsächlich gemacht, vor unserer Aufzeichnung, war ich laufen.
Oh, Wolltest du nicht heute früh auch laufen gehen?
Ja, deswegen habe ich es gestern gemacht, weil ich es heute nicht geschafft hätte.
Ich dachte, du wärst jetzt doppelt laufend gegangen.
Nee, ich bin nicht bescheuert.
Ja. Und ich bin jetzt, also wir nehmen relativ morgen auf. Ja. Christian hat schon seinen Lauftermin verschoben, damit wir hier schön aufnehmen können.
Richtig.
Ja, und ich bin
Studio gehetzt, bin ich auch.
Mein Licht am Fahrrad war an, als ich losgefahren bin. Da habe ich gemerkt, ah ja, stimmt, du hattest gestern noch einen Termin und da bin ich gestern vom Termin das erste Mal mit Beleuchtung zurück nach Hause gefahren. Was das wohl wieder zu bedeuten hat.
Die Tage werden kürzer.
Ja, aber irgendwie ist es mir auch immer so ein bisschen unangenehm, das anzusprechen, weil es ist nun mal...
Lässt sich nun mal nicht ändern.
Immer so.
Ja. Ja. Genau. Aber trotzdem macht es ja ein bisschen was mit einem.
Und so eine schöne Nachtfahrt, das kann auch was. Haben wir ja gelernt.
Letzte Episode, sage ich.
Das haben wir ja gelernt. So, Gegenfrage, wie geht's dir?
Gut, ein bisschen gehetzt, wie gesagt, hierher. Und es ist irgendwie jetzt an dem Tag, wo wir aufnehmen, so ein bisschen schwül, kalt, alles gleichzeitig, mit Jacke hergefahren, viel zu warm eingepackt und jetzt schwitze ich schon wieder.
Und du hast auch noch Ziele heute, ne? Du reist heute noch.
Ja, mal. Ja, ich fahre heute noch länger Zug.
Ja, du bist wieder überall am Start.
Ja, schön ist es.
Ja.
Sonst ganz gut, aber genau, deswegen ist alles so ein bisschen, aber wir haben es ja glücklicherweise wieder mal geschafft, diesen Podcast hier aufzunehmen und darauf freue ich mich natürlich immer sehr.
Genau, und ich bin immer dankbarer dafür, dass dieser vielbeschäftige Mensch, der hier überall an den Strippen zieht, dass der immer noch mal ein bisschen Zeit hat, mit mir über Fahrräder zu erzählen und Leute dazu zu fragen. Das finde ich gut, haben wir nämlich auch diesen Monat gemacht, zweimal sogar. Und das können wir jetzt auch zeigen, vorführen.
Das klingt so.
Der öffentliche Raum und besonders der Straßenraum sind in deutschen Städten vor allem zugunsten des Automobils strukturiert. Wahrscheinlich müsste man auch sagen, nicht nur in deutschen Städten und nicht nur in deutschen Städten. Die Allianz der freien Straße, die möchte das ändern und hat das Manifest der freien Straße mit 7 Thesen verfasst. Wir sprechen mit Initiator Simon Wöhr über diese Thesen und fragen, wie sich Straßen umgestalten lassen.
Christiane aus dem Bike Department Ost hat uns in einer der letzten Ausgaben von ihrem Lieblingsfett erzählt und Simon aus Stuttgart möchte nun wissen, wo dieses Fett eigentlich überall aufgetragen werden sollte und wo vielleicht auch besser nicht. Außerdem sprechen wir darüber, welche Schäden an Fahrradrahmen in Eigenregie repariert werden können und wann man vielleicht doch lieber fachkundige Hilfe in Anspruch nimmt.
Der öffentliche Raum in unseren Städten, der Straßenverkehr und die Nutzung des Straßenraums sind schon oft Thema hier im Antritt auf Detektor FM gewesen. Wir haben mit verschiedenen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern unter anderem darüber gesprochen, wie die Aufteilung des Straßenraums besser gelingen kann oder auch gelingen muss. Und neulich sind wir wieder neugierig geworden.
Denn plötzlich taucht da ein Manifest der freien Straße auf. Die Menschen dahinter haben sich einiges vorgenommen. Sie schreiben nämlich, seit über 70 Jahren dominiert das private Auto den öffentlichen Raum deutscher Städte. Wir, eine kreativ-wissenschaftliche Allianz, veröffentlichen nun ein Manifest, um dieses Dogma zu durchbrechen. Höchste Zeit also für uns hier vom Antritt ins Gespräch zu kommen. Deswegen sprechen wir mit Simon Wöhr, einer der Initiatoren dieses Manifests. Ich sage schönen guten Tag, hallo nach Berlin.
Hallo.
Die erste Frage liegt so ein bisschen auf der Hand. Wir kennen ja die Forderung nach freier Fahrt für freie Bürger. Ihr fordert freie Straßen, meint ihr aber wahrscheinlich nicht ganz genau das Gleiche, oder?
Nee, das ist natürlich uns auch bewusst, dass das so ein bisschen ein Rückgriff ist auf diesen auf den Spruch aus den 50er, 60er Jahren. Aber wir haben den eben sozusagen umgedreht und gesagt, die Befreiung, also die Straßen müssen freier werden. Wir brauchen diesen Raum, der momentan insbesondere auch für parkende Autos in Anspruch genommen wird. Wir sind vielen Raum in unseren Städten für andere Dinge, die wir wohin wir unsere Städte dringend verändern müssen, also klimafreundlicher machen oder resilienter und auch einfach die Digitalisierung richtig nutzen, die Chancen darin erkennen und endlich eben Fahrzeuge teilen, anstatt dass jeder immer so eine Mobilitätsreserve auf der Straße stehen hat, die viel Platz verbraucht und wenig genutzt wird.
Also ganz verkürzt gesagt, weniger Autos in den Städten oder wie wir es jetzt in Berlin gerade hatten, in Friedrichshain, auch Parkplätze weg.
Parkplätze mehr und mehr weg. Das ist natürlich kein Poller hoch und fertig von einem Tag auf den anderen. Aber es ist eben ein Prozess, der beschritten werden muss, in unserer Auffassung hin, damit unsere Städte in Zukunft noch qualitätsvolle Orte sind, in die wir uns gerne bewegen. Und eben dafür müssen wir wegkommen von der starken Funktionstrennung. Also alle Stadtplaner reden davon, von der Stadt der kurzen Wege. Und wir glauben eben, das muss nicht nur in Häusern, die heute existieren, geschehen, sozusagen in Erdgeschosszonen, also die Nahversorgung, die Bildung, all diese Bedarfe, die eine Stadt und seine Bürger hat und die Arbeit natürlich, sondern das kann eben auch auf der Straße geschehen, weil wir haben eigentlich sehr, sehr viel Raum. Unsere Straßen sind breit. Da ist eben dieser Raum, diese 15 Quadratmeter, die ein Auto zum Stehen nutzt, die kann eben anders verwendet werden. Zum Beispiel eben auch für Pavillons, die dann bestimmte Zwecke der Kommune dafür zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel ein vielleicht Straßenoffice oder eine Kita, die noch einen Raum braucht, aber auch Werkstätten. Wir wissen, dass wir wieder mehr reparieren müssen. Wir wissen, dass das nicht so weitergehen kann, dass wir alle Waren um die Welt schiffen, also wieder eine urbane Produktion in die Stadt zurückholen müssen. Und eben so ein bisschen dafür, oder nicht nur ein bisschen, sondern massiv die Straße dafür nutzen können.
Hinter dem Manifest der Freien Straße steht die Allianz der Freien Straße. Wer seid ihr?
Wir sind zum einen Paperplanes e.V. Wir sind eine gemeinnützige Denkfabrik und probieren auch selber im Straßenraum sozusagen alternative Aufteilungen aus. Wir haben die Radbahn initiiert in Berlin, die im nächsten Jahr getestet wird, auch tatsächlich unter dem Hochbahnviadukt. Das ist ein Projekt, was wir gestartet haben schon 2015. Dann ist mit dabei das WZB, das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin. Das sind Mobilitäts- und Gesellschaftsforscher, also Soziologen, die erforschen, wie unser Mobilitätsverhalten in Deutschland insbesondere ist und was uns dazu bewegt, unsere Entscheidung zu treffen für ein bestimmtes Verkehrsmittel. Und als dritter Partner ist die Technische Universität Berlin dabei mit dem Fachbereich Partizipation und Arbeit, die Bürgerperspektive auch eingebracht haben in das Projekt und eben die Partizipation und dass es eigentlich klar ist, es geht nicht ohne die Menschen. Es geht nur mit ihnen und die auch im letzten Jahr so eine Planungszelle veranstaltet haben, wo unsere Bilder und Ergebnisse bis dahin sozusagen nochmal getestet wurden und von einem Querschnitt der Bevölkerung diskutiert und priorisiert und so weiter wurden, was uns sehr geholfen hat. Und unterstützt wird das Projekt von der Stiftung oder finanziert von der Stiftung Mercator aus Essen.
Wenn man sich jetzt so mit Verkehrspolitik beschäftigt, so wie beispielsweise auch wir hier im Fahrradpodcast Antritt, dann ist in den letzten Jahren ja aufgefallen, dass die Forderungen, die grundsätzlichen Forderungen, die ihr da so aufschreibt, jetzt auch gar nicht so neu sind. Aber warum braucht es denn jetzt so ein Manifest aus eurer Sicht?
Das Besondere am Manifest ist, dass wir es nicht nur beschreiben, was es braucht, sondern dass wir es auch zeigen. Dass wir haben sehr, sehr starke, wie wir finden, Bilder zu den 7 Thesen, die wir entwickelt haben. Wir haben unter anderem auch Comics, verschiedene Maßnahmen, Zeichnungen und denken das wirklich noch ein bisschen radikaler weiter, weil momentan wird noch oft darüber gesprochen, dass sozusagen die Verkehrswende ist eben von Verbrenner auf E beziehungsweise von Auto auf Fahrrad. Aber es geht nicht nur um Mobilität. Die Straße ist für uns ein Ort, an dem eigentlich über Jahrtausende und seit jeher war das der Ort, wo auch eine gesellschaftliche Begegnung stattfindet und ein Handel und ein Austausch und auch vielleicht soziale Ungleichheit und so weiter, man feststellen kann, man sieht und eben sich begegnet. Und das fällt ihnen immer stärker oder viel in den letzten 70 Jahren durch die Vormachtstellung des Autos und des großen Flächenverbrauchs immer weiter weg. Das heißt, das begründen wir wissenschaftlich auch, weil es natürlich so ist oder so auch ja, durch Studien festgestellt wurde, dass wer in einer Nachbarschaft lebt, in denen es viel Autoverkehr gibt, der kennt weniger Menschen in seiner Nachbarschaft zum Beispiel. Also es hat einen direkten Einfluss auf unser Leben, auf unser Zusammenleben und auf die Gesellschaft. Und dadurch begreifen wir die Straße als was Größeres und was jetzt nicht nur für Mobilität reserviert ist, sondern eben auch als ein Raum, der den Menschen gehört und der den Bürgern gehört, die dort wohnen und von diesen genutzt werden sollte. Und gerade eben unter den Herausforderungen, die wir zurzeit und in den nächsten Jahrzehnten massiv haben werden, von der Digitalisierung bis zur ja, Klima schon erwähnt, aber auch eben soziale Ungleichheit, kann man hier Räume schaffen, die dem was entgegensetzen. Und dafür brauchen wir den Platz.
Ihr habt im Manifest 7 Thesen verfasst. Wir werden hier jetzt wahrscheinlich nicht alle 7 hier besprechen können. Das, was du eben gesagt hast, scheint mir so ein bisschen die Zusammenfassung oder die Erläuterung der Nachbarschaftsthese zu sein. Wir wollen es mal mit noch ein paar anderen Thesen versuchen, die anzusprechen. Es gibt auch zum Beispiel die Mobilitätsthese. Darin heißt es, die Nutzung des Stadtraums als Parkplatz ist ein fundamentales Missverständnis. Echte Freiheit beginnt jenseits unserer privaten Autos. Befreien wir uns von Ihnen. An der Stelle würde mich vor allem interessieren, es scheint ja ein sehr großes und ein sehr manifestes Missverständnis zu sein. Wie kommt es denn dazu? Worauf fußt denn dieses Missverständnis?
Naja, das war in den 20er Jahren, gab es ja teilweise Lebensrealitäten in Großstädten, die eben, wo Menschen auf viele, viele Menschen auf engstem Raum gelebt haben. Wo auch noch produziert wurde in Hinterhöfen und so weiter und große Emissionen auf die Menschen und dadurch gesundheitlich die geschädigt wurden, die Bewohner von Städten, dass man eben gesagt hat, man durch die Charta von Athen die Funktionstrennung der Städte. Und das hat man eben dann umgesetzt, Schritt für Schritt, in den 50er insbesondere. 60er Jahren hat man es eben dafür aber dann auch ein Verkehrsmittel gebraucht, das war das Auto, und hat das alles verbunden. Das heißt, daher kommt das Industriegebiet, das Gewerbegebiet, das Wohngebiet und so weiter, diese Festsetzung und dann eben auch den Schutz der Gesundheit. Heute, wenn man jetzt schaut, was haben wir für Industrie und was haben wir für Emissionen, dann sind das ganz andere, sind wir viel leiser, sind wir viel, verbrauchen weniger oder haben weniger Luftverschmutzung und so weiter. Das heißt, man könnte da viel wieder dichter aneinander rücken und braucht eben dieses Auto nicht mehr als verbindendes Glied. Und es gibt damals in den 60er Jahren gab es ein Urteil in Bremen. Das war das Laternenpark-Urteil. Da hat eben jemand geklagt, dass wenn die Gesellschaft oder wenn unser System so eine Lebensform sozusagen vorschreibt, also die Funktionstrennung, dann muss ich mein Auto auch im öffentlichen Raum abstellen können. Und das hat der tatsächlich auch gewonnen. Und seitdem darf man überall an jeder Straße in Deutschland, in Städten parken, wenn es nicht verboten ist. Und das ist zum Beispiel in der Schweiz genau das Gegenteil sozusagen. Man darf nirgends parken, nur da, wo es erlaubt ist. Ja, und so sehen unsere Städte eben momentan aus, dass wir an nur wenigen Stellen es wirklich verbieten und in jeder Straße. Und weil man eben auch, es werden ja immer mehr Autos, es wird ja noch nicht mal weniger, ist es eben so, ist die Stadt geprägt von Autos und das hat uns natürlich, das kennen wir schon als Kinder. Also jeder, der jetzt irgendwie, vielleicht ganz alte Leute können sich noch erinnern, dass sie früher zum Spielen auf die Straße geschickt wurden, aber wir alle Jüngeren oder Mittelalten kennen es nicht. Die Straße ist einfach, wenn man an die Straße denkt, dann denkt man an von A nach B kommen und eben an Autos. Und das ist das Normalste der Welt. Manchmal wundert man sich, macht ein Foto von einer schönen Straße und merkt dann, da sind ja irgendwie nur Autos drauf.
Du hast das Beispiel Schweiz angesprochen. Da muss man ja aber fairerweise auch sagen, ist jetzt nicht gerade das Vorbildland für autofreie Innenstädte und so, ne?
Nee, das nicht. Also es gibt Es gibt, glaube ich, nirgends so jetzt ein Vorbild, wo wir sagen, genau so stellen wir uns die Zukunft vor. In jedem Land gibt es unterschiedliche, also auch in Niederlanden und auch in Dänemark und so weiter. Also es gibt viele gute Projekte und einzelne Städte, die es vielleicht einigermaßen in den Griff bekommen haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwo eine Blaupause haben und sagen, so genau muss es sein. Das ist natürlich auch mit dem deutschen Gesetz, hängt das immer wieder zusammen, was natürlich verändert werden muss, um irgendwie einen Schritt nach vorne zu kommen. Das ist auch oft also Bundesgesetz eher als das wirklich Lokale. Aber es muss sich eben ja auch mental, auch ein Kulturwandel, auch ein, also bei den Menschen muss sich was ändern und muss man anders darüber diskutieren. Aber es braucht eben auch viel stärkere Vorgaben, die Schritt für Schritt eingeführt werden und eben dann natürlich Alternativen, alternative Lösungen. Ich kenne ganz viele, die nicht gerne Fahrrad fahren in der Stadt, weil es einfach zu gefährlich ist und was auch, was ich völlig nachvollziehen kann, dass man heute teilweise lieber Auto fährt oder mit Kindern und Kinder Angst hat. Und da braucht es eben einen sehr, sehr großen Wandel, der auch Zeit braucht. Und dieser, also wenn man das beginnt, kann man auch nicht erwarten, dass es eben sofort vom ersten Tag an irgendwie alles funktioniert, sondern es ist natürlich genauso ein Wandel, wie wir zur autogerechten Stadt gekommen sind, eben zur autoarmen, wird auch ein Wandel und muss man unterschiedliche Dinge ausprobieren. Deshalb auch diese Aufregung teilweise um solche sozusagen Probeprojekte oder Experimente ist überhöht, weil es einfach, es sind erste kleine Schritte, die man geht und wo man eben mal was ausprobiert und dann das eben auch wieder zurückdrehen kann oder anders realisieren kann. Aber man braucht da viel Zeit.
Ganz spannend in dem Zusammenhang finde ich auch eure Wirtschaftsthese, denn wir haben hier so zumindest lokal die Beobachtung gemacht, dass wenn hier ein Straßenraum, Stadtraum ein bisschen umgewidmet wird, dann vor allen Dingen auch Wirtschaftsverbände in der Mehrzahl, möchte ich mal sagen, eher bewahrend für die alte Darreichungsform plädieren. Ihr schreibt aber in eurer Wirtschaftsthese, befreite Straßen sind Lebensadern des Fortschritts. Sie versorgen uns zuverlässig und schaffen neue Räume für Kreativität und Innovation. Was steckt dahinter? Warum sind diese befreiten Straßen Lebensadern des Fortschritts?
Naja, wir haben ja über verschiedene Workshops auch, sind wir an dieses Thema rangegangen, hatten auch verschiedene Experten aus verschiedenen Bereichen und haben zum Beispiel mit einem Experten, der ein großes Coworking und sozusagen so Incubator in Berlin betreut, mit ihm gesprochen. Und der ist total auf dieses Thema von, dass eben Quartiere auch wieder ihre eigene, also dass sie sich das eine größere Lokalisierung gibt. Das heißt, dass Menschen sich dadurch, dass das Auto, dass man sozusagen nicht von seinem Apartment in Tiefgarage und dann sitzt man in dieser Kapsel und fährt irgendwie in sein Büro, sondern durch das tägliche Erleben der direkten Umgebung und der in der Stadt der kurzen Wege auch erstmal natürlich ganz viel Zeit spart, aber andererseits auch auf Menschen trifft, die eben nicht aus seinem eigenen Kosmos kommen oder aus seiner eigenen Blase und dadurch Innovation, also dann mit denen eben auch neue Innovationen entstehen können. Es können kleine sein, aber es können eben auch sozusagen Mikrokosmen, innovative Mikrokosmen, die in bestimmten Quartieren sich sammeln. Also das ist so ein bisschen vielleicht der größere Hintergrund. Aber ganz praktisch ist es natürlich auch so, wenn es keine privaten Autos gibt, gibt es viel mehr Platz auf der Straße. Der Lieferverkehr kommt besser durch, der natürlich immer noch motorisiert sein muss oder jemand, der größere Lasten zu transportieren hat, der Krankenverkehr und so weiter. Also die haben viel leichteres Durchkommen und Anlieferungen und so weiter und dadurch besser möglich, wenn nicht so viele Autos in der Stadt sind. Ein anderer Punkt ist, dass wir wenn wir hier modern werden, wenn wir hier neue Lösungen finden für Quartiere, die weitestgehend aufs Auto und verzichten können, dann sind wir auch irgendwo vorne dabei bei einem Wandel, der auf der ganzen Welt geschehen muss in Zeiten von Klima und von Ressourcenknappheit, die uns erwarten in den nächsten Jahrzehnten. Und wenn wir weiter eben auf den Verbrenner und auf E-Autos setzen, dann ist das eben nicht besonders zukunftsweisend, weil beides sehr viel Ressourcen verbraucht und eben nicht wirklich eine Wende bedeutet im Kampf um die Erde, um es mal pathetisch auszudrücken.
In euren Thesen finden sich genau diese Punkte natürlich wieder. Klima spielt logischerweise eine Rolle, Gesundheit auch, natürlich auch Politik. Was ich noch spannend finde, ist die Beteiligungsthese. Um Straßen zu befreien, braucht es Pioniere und wir alle können diesen Kulturwandel mitgestalten. Seht ihr euch selber auch als Pioniere oder besser gefragt, es gibt ja auch schon wahnsinnig viele Pioniere. Warum braucht es euch noch?
Also was wir machen, das Manifest wird ja auch als Buch erscheinen. Es ist auch auf einer Website. Wir haben ja auch ganz, ganz viel sozusagen Tipps und sozusagen die ersten Hürden, um sich eben zu beteiligen oder eben Pionier zu sein, da auch im Manifest aufgelistet. Sozusagen, was kannst du alles tun in deiner Stadt, in deiner Straße? Und das geht eben vom vielleicht vorsichtigeren und respektvolleren Autofahren, wenn man noch darauf angewiesen ist. Also gegenüber Fußgängern und Radfahrern, dass man sich einfach respektvoll verhält und vielleicht mal lieber mal Vortritt lässt und weniger aggressiv ist, bis hin zu stell mal einen Stuhl auf die Straße und iss mit deinen Freunden vielleicht ein Abendessen, bis zu natürlich dann aktiv bei ja, verschiedenen Initiativen dabei zu sein, die dann da auch genannt werden. Ja, wir selber haben auch unter anderem ein Parklet direkt vor unserer Tür. Das nennen wir Forstterrasse, weil es auf der Forsterstraße 52 in Kreuzberg. Wir wollten eben sozusagen auch das Tatsächliche tun, weil das ist natürlich nicht ganz so, ja, nicht so wie man es vielleicht sich das immer vorstellt, dass alle begeistert sind davon, dass man einige Parkplätze wegnimmt und dafür Kindern und Erwachsenen und so weiter Aufenthaltsqualität schafft in der Nachbarschaft. Es bringt natürlich auch Konflikte mit sich. Abends, nachts, Tischtennis spielen, Ping-Pong, es bringt manche zur Weißglut und so weiter. Das heißt, wir probieren das eben aus. Wir organisieren das eben auch. Man muss dann auch ja das bauen und mit Nachbarn diskutieren. Und das sind natürlich alles Erfahrungen, die auch in dieses Manifest eingeflossen sind.
Was ist denn ein Parklet? Könnt ihr das nochmal erklären?
Ein Parklet ist ein sozusagen ehemalige Parkplätze oder zumindest temporär nicht als Parkplatz genutzte Parkplätze, die für einen anderen Zweck genutzt werden. Oft für ein bisschen Bepflanzung und Bänke und Aufenthalt. Teilweise aber eben auch für Bars. Kommt immer mehr in Berlin oder Restaurants, die dort sozusagen ihre Gastronomiefläche erweitern. Bei uns, in unserem Fall, ist es eben, haben wir keine Gastronomie, aber Menschen können es einfach nutzen, können Federball spielen oder Tischtennis oder Hausaufgaben machen oder ein Seminar. Teilweise kommt eine Schule vorbei und macht dann ihre Seminare und so weiter auf dieser Fläche.
Jetzt ist ganz interessant, dass du von diesen Konflikten am konkreten Parklet berichtest. Gibt es denn diese, sage ich mal, kritischen Reaktionen auch auf das Manifest?
Auf das Manifest nicht direkt, nein. Gibt es keine kritischen, also das, wir haben ja so eine Flughöhe, die sehr, sehr hoch ist und die sozusagen, sobald wir, oder wir haben ganz bewusst nicht lokalisiert im Manifest, weil wir wollten natürlich auch nicht Menschen erzürnen, die vielleicht in der Straße leben. Also wir könnten jetzt in Leipzig eine Straße nehmen und dann irgendwie die autofrei zeichnen, was aber dazu führen würde wahrscheinlich, dass sich einige darüber echauffieren, dass sie nicht gefragt wurden und sozusagen die planen jetzt schon wieder was und uns hat niemand gefragt. Wir haben ganz bewusst Straßentypologien genommen, die überall sein könnten, aber eben nicht so konkret verortet werden können. Dadurch hat es eine allgemeine Gültigkeit und es geht eher um die Maßnahmen und um den Gedanken und vielleicht den Impuls, den diese Bilder und die Texte und dieses Manifest in sozusagen die Diskussion anfeuert oder erweitert. Und eben dadurch werden wir nicht angegriffen für das, was wir veröffentlicht haben.
Jetzt ist ja historisch das Manifest nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen, sagen jedenfalls viele. Was ist denn bisher euer größter Erfolg?
Also der größte Erfolg, wir haben erstmal einen Verlag gefunden. Das wird veröffentlicht als Buch. Es wird insbesondere auch im englischsprachigen Raum, glaubt zumindest unser Verlag, sollte das ein Erfolg werden, was uns erstaunt hat. Wir haben zur Unterschriftensammlung, wir haben schon mehr als 2000 Unterschriften unter dem Manifest gefunden. Wir haben einige Veranstaltungen gemacht. Ja, vertreten jetzt auch verschiedene Konferenzen und wir wollen das weitertragen, weil es ist eben nicht so einfach zu kommunizieren, weil es doch eine recht komplexe und neue Ansicht von wie Stadt sein könnte und ist. Und ja, wir haben auch eine Ausstellung bei uns in Berlin im Keller, oder ein sehr schöner Keller, es sieht gar nicht so nach Keller aus, wo wir ja, die Bilder ausstellen und natürlich auch gerne Führungen geben. Also wenn das irgendjemand hört, der aus Berlin ist, dann gerne mal mittwochs oder freitags nachmittags vorbeikommen und sich das anschauen.
Hörerinnen und Hörer, in Berlin gibt es auf jeden Fall jede Menge.
Und dann super.
Dann möchte ich ganz zum Schluss nochmal auf die Beteiligungsthese zu sprechen kommen, die Christian auch schon angesprochen hat. Ihr ruft ja auch dazu auf, Pioniere zu werden. Wenn jetzt also Leute zum Beispiel nicht in Berlin sind und in anderen Städten, wie kann man das machen? Wie werde ich ein Pionier zur Befreiung der Straße?
Ja, das war uns ganz wichtig, dass wir wollten kein Bashing machen von Autofahrern, sondern wir wollten durch das Manifest zeigen, dass es eine große Chance ist, unsere Straßen zu befreien. Und dass uns nicht etwas weggenommen wird, sondern dass wir etwas gewinnen können. Und ganz konkret sind uns da viele Sachen eingefallen, die man tun kann. Das geht von etwas rücksichtsvoller Autofahren und vielleicht respektvoll gegenüber Fahrradfahrenden und Fußgängerinnen zu sein, bis hin zu: Man stellt mal einen Tisch und Stühle auf die Straße und lädt Freunde ein und macht da sein Dinner, anstatt irgendwie im Wohnzimmer auf der Straße, und erntet vielleicht einige verdutzte Blicke, aber es ist eben sozusagen dieser Kulturwandel, vielleicht diese Atmosphäre eine andere, die auf die Straße kommt. Man kann natürlich sich in Vereinen und so weiter engagieren, man kann verschiedene Aktionen unterstützen, die es gibt, immer wieder Tag der Nachbarschaft und so weiter, Parking Day, dann diese, auch natürlich Spielstraßen sind ein Thema, oder selber ein Parklet bauen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten von sozusagen ganz harmlosen und wo man vielleicht nur einige, ja, wenige Schritte braucht oder nur mental bei sich was verändern muss, bis hin zu natürlich sehr, sehr aktiv sich einzusetzen.
Wann würdest du denn sagen, hat euer Manifest Erfolg gehabt? Gibt es da irgendwie so ein ganz konkretes Ziel, was ihr im Auge habt, oder wo du sagen würdest, das hat sich jetzt echt mal gelohnt?
Sehr erfolgreich, würden wir sagen, sind wir einerseits, wenn viele unserer Manifest lesen und die Bilder sehen und sich vielleicht in ihren Köpfen dass es einen Impuls gibt, den Stadtraum mal anders zu sehen. Wenn sie täglich vielleicht durch die Straßen gehen und merken, dass das eigentlich nicht sein kann, dass unsere ganze Stadt vollgeparkt ist mit Autos, und sozusagen dafür sensibilisiert werden, dass das eben auch anders geht, dann sind wir erfolgreich, wenn das bei vielen Klick macht. Und eben diese Zukunftsbilder sind oft oder insbesondere geprägt von Wirtschaftsunternehmen, die Produkte verkaufen wollen und die natürlich ihr Produkt insbesondere präsentieren und die Welt herum schaffen. Also wir kennen Autowerbung, wir kennen alle möglichen sozusagen oder irgendwelche E-Ladestationen und so weiter. Das sind so Zukunftsbilder der Stadt, die wir kennen, wo eben alles dann schön ist rund um das Produkt herum. Und wir haben eben versucht, Zukunftsbilder zu entwickeln, die tatsächlich, wo wir glauben, die sind wirklich sinnvoll. Also da fliegt keine Drohne, das ist nicht noch ein Meer angebaut, da ist nicht noch irgendwie noch eine zweite Ebene eingefügt, wo Radfahrer drüber fahren und sonst was. Also nicht ein Meer, sondern es geht eigentlich um eine Reduktion. Und mit dem Raum, den wir haben, der uns zur Verfügung steht, mit dem ist mehr sinnvoll umzugehen. Und das ist, und ich glaube, diese Idee ist ganz wichtig, dass wir in Zukunft eben mehr so denken und auch Architekten nicht mehr lernen, neue Häuser zu bauen, sondern einfach mit dem bestehenden Raum besser und sinnvoller umzugehen.
Das sagt Simon Wöhr. Er ist einer der Initiatoren des Manifests der Freien Straße. Er hat es im Gespräch schon gesagt, es erscheint im Herbst auch noch ein Buch zum Manifest. Und ansonsten kann man sich das alles auf der Webseite straßen-befreien.de anschauen, durchlesen, die Unterschriftenliste unterschreiben und sich noch mehr mit dem Thema beschäftigen. Wir sagen vielen Dank, Simon, dass du uns das erklärt hast und wir wünschen viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Okay, da gibt es diese 7 Thesen und die sind ja auch als Anstoß gedacht, den öffentlichen Raum und den Straßenraum einfach mal anders zu denken, mit einer anderen Brille zu sehen. Und interessanterweise gibt es auch gleich einen Termin dazu, wo man das eventuell mal machen kann.
Je nachdem. So in der Praxis.
Genau, ja. In der Praxis. Denn am 16.09., also genau dann, wenn dieser Podcast, diese Ausgabe dieses Podcasts für die Menschen erscheint, die uns nicht finanziell unterstützen, am 16.09. ist Parking Day.
Überall in Deutschland, ne?
Also überall in Deutschland in vielen Städten, ich meine sogar auch international. Das heißt, da wird genau das gemacht, was Simon auch meinte mit dem Parklet zum Beispiel. Also dass Parkplätze oder Parktaschen umgewidmet werden. Leider nur für einen Tag, aber da kann man sich diese Anstöße mal abholen und vielleicht dann auch mit anderer Brille auf die Straße vor dem Haus, vor der eigenen Wohnung oder auch auf andere Straßen schauen, ist zu empfehlen, das zu tun.
Das ist übrigens tatsächlich ein Begriff, den ich so in der Form selten bisher gehört habe, Parklet. Und gut, dass es auch nochmal erklärt hat.
Ja, gut, dass du nachgefragt hast.
Ja, naja, ja. Das ist ja auch eine meiner Aufgaben. Ja, nee, also finde ich total spannend. Also habe ich in Action schon übrigens gesehen, ne, dass Leute Parkplätze so umgewidmet haben und da andere Dinge getan haben. Aber das nochmal so zu erklären als Konzept und da bietet sich ja jetzt der Parking Day tatsächlich auch an.
Genau das, was er erwähnt hat, dass dann aber auch bei der Umnutzung das teilweise zu Konflikten kommt, das kenne ich auch. Also ich kenne aus dem praktischen, aus dem echten Leben ein Beispiel, wo dann Musik gespielt wurde und wo sich dann auch Leute beschwert haben. Und ich habe neulich auch darüber gelesen, meine ich, oder habe ich was gehört, zu diesem interessanten Phänomen, dass wohl vor allem in deutschen Städten die Lärmfrage, die Frage der Lärmbelästigung und was ist Lärmbelästigung und wann beginnt diese, dass die wohl teilweise besonders heiß diskutiert ist. Ja, dann gibt es natürlich den Fall, dass du in irgendeiner Partymeile oder einer Straße, die zur Partymeile wird, wohnst und dich da berechtigterweise natürlich gestört fühlst und vielleicht nicht schlafen kannst. Es gibt ja aber auch die Fälle, wo Leute irgendwo hinziehen, wo ihnen bewusst sein müsste, dass dort einiges los ist. Und dann soll dort eben das öffentliche Leben auf der Straße, was über das Parken hinausgeht, soll dann dort bitte eingestellt werden. Und das wird teilweise auch versucht, gerichtlich durchzusetzen.
Das wird sogar, glaube ich, ziemlich häufig versucht durchzusetzen, ehrlicherweise. Kenne ich auch aus vielen Städten und Gemeinden, wo ja genau sowas stattfindet, wo man sich irgendwie dann manchmal schon wundert und denkt, ja, okay, das ist doch jetzt hier die, von mir aus, nennen wir es jetzt mal Partymeile oder Restaurantmeile oder so der Stadt. Wenn ich da hinziehe, dann könnte man auch erwarten, dass man weiß, dass sowas passiert.
Aber Partymeile schon wieder komisch klingt.
Ja, genau,
ne?
Deswegen.
So, aber das, wo, hab so, wo
auch
Leute einfach
guten, genau. guten Wort gesucht. Sagen wir mal einen Ort des sozialen Begegnens.
Genau.
Ja.
Und eins ist mir auch noch aufgefallen oder besonders aufgefallen im Gespräch. Diese Stadt der kurzen Wege, die ja oft genannt wird, da ploppt bei mir oft die Frage auf, okay, bedeuten kurze Wege in der Stadt, also neben dem, dass ich es verstehe, was damit gemeint ist und dass ich verstehe, dass das sinnvoll ist, ploppt bei mir trotzdem die Frage immer auf, okay, bedeuten kurze Wege dann auch, dass es zwischen den einzelnen Stadtvierteln weniger Austausch gibt? Ne? Also ich glaube, es hat es auch gesagt im Gespräch, dass eine Stadt dann aus quasi wie auch verschiedenen Dörfern besteht und ich finde Stadt hat ja auch den Vorteil, dass es eben diesen Austausch über die Dorfgrenzen hinaus gibt. Ich fand es aber interessant, dass er sagte, dass es Untersuchungen gibt, dass dort, wo besonders viel Autoverkehr und ich glaube besonders viel geparkt wird, der Austausch geringer ist.
Hm. Ja, ist eine interessante Frage. Also ich glaube, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, vielleicht müssen wir da auch nochmal in einer Episode drüber reden, bei der 10- und 15-Minuten-Stadt und so, dass schon sehr, sehr viel dann im Kiez sozusagen stattfindet. Also ich glaube schon teilweise, auch wenn es jetzt nicht in Sachen Fahrrad- und Autoinfrastruktur prototypisch ist, aber Berlin ist ja sehr stark in Kiezen zum Beispiel organisiert. Und dort merkt
nicht
man.
Nicht in Kiezen, das ist was anderes.
Genau. Und dort merkt man schon, dass die Leute teilweise eben selten nur, vielleicht nur zum Arbeitsweg oder so ihren Kiez verlassen, ansonsten wirklich alles vor Ort haben. Und diese Aspekte hat er ja angesprochen, dass zum Beispiel dann Handwerker auch noch, auch noch möglicherweise im Kiez arbeiten und so, dass man dann eben auch dafür nicht mehr den Kiez verlassen muss. Wäre natürlich auf der anderen Seite auch, sagen wir mal, schade oder eine Herausforderung, dann diese verschiedenen Mini-Zentren wieder alle zu verknüpfen.
Also das meine ich, das finde ich ganz wichtig. Also kurze Wege absolut dafür. Ich habe sehr, ich weine immer noch, das ist mir gestern wieder eingefallen, das ist die kleine Dépendance der hier lokalen, der Konsumgenossenschaft. Das gibt's hier, das ist so ein, was ist das? Naja, eine Genossenschaft, das ist so quasi der, so eine kleine Supermarktkette hier.
Sowas wie lokal. Rewe oder Edeka, genau. Also ein Zusammenschluss von, von Händlern. Ja. Genau.
Und bei mir in der Straße gab es einen ganz kleinen Laden. Da war noch viel wie früher. Da hat man seine Pfandflaschen noch in so einen ganz alten Einkaufswagen gestellt, egal. Und der ist weg. Und gestern habe ich ihn wieder vermisst, weil das war wirklich gut. Ich konnte noch 5 Minuten vor Ladenschluss rausgehen und noch schnell mir was holen, einen Apfel oder eine Banane oder irgend sowas. Genau, also insofern, kurze Wege auf jeden Fall, finde ich gut, bin ich dabei, aber bitte auch Austausch zwischen den verschiedenen Kiezen, Kitzen und Stadtvierteln.
Ja, genau. Ja, ja.
Man sollte doch schon voneinander wissen. Aber das ist auch nur mein Gedanke dazu, ne? Dass ich weiß, dass das gar nicht so gemeint ist.
Und ja, ja.
Dass,
aber es ist sicher eine Herausforderung bei der ganz konkreten Umsetzung.
Ja, und offensichtlich wird es ja sogar besser, weil dieser Austausch jetzt gar nicht in dem Maße stattfindet, weil alles zugeparkt ist. Wenn ich das mal so ganz platt formulieren darf, oder bin ich da wieder übers Ziel hinausgeschossen?
Nee, das darfst du ruhig sagen. Genau. Aber vielleicht ist es ein bisschen, was, ich weiß nicht, dogmatisch, wurde uns dogmatisch vorgeworfen?
Ach so, ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich an der Stelle dogmatisch bin. Ich habe sogar ein Erlebnis dazu gehabt.
Ach, na dann.
Wo soll ich?
Ja, bitte.
Okay. Also, ich gehe, wenn wir es schaffen, gehe ich mit einem Freund, einer Freundin einmal pro Woche essen. In eine bestimmte Lokalität im Sommer mit Freisitz. Und das ist sehr interessant, weil wir können dort Verschiedenes machen. Wir können uns über die Dinge des Lebens austauschen, wir können lecker essen und wir können Verkehrsbeobachtung machen. Und darauf stehe ich natürlich. Dort Klar. sind auch noch Schienenfahrzeuge am Start. Also die Straßenbahn fährt dort auch lang.
Ich glaube, ich weiß sogar wo.
Ja. Mhm. Und dort gab es lange dort kommen viele Menschen auf Fahrrädern lang.
Ich zum Beispiel heute früh. Ja.
Ah ja, dann genau. Und dort ist eine Haltestelle, ich glaube, der Fachbegriff dafür ist Kapp. Eine Kapp-Haltestelle, also so ein Hochbordbahnsteig. Und es gab dort lange Zeit keinen Radweg. Es gab dort Radfahrer und Radfahrerinnen, die lang kamen, an Parkspuren vorbei. Und die mussten dann vor diesem Haltestellen-Kapp über die Schienen wechseln und quasi den Spurwechsel machen. Und regelmäßig hat man es dort scheppern hören, wo Leute in die Schienen eingefädelt haben. Und es war einfach eine sehr, sehr unangenehme Situation. Dort ist jetzt eine Radspur eingerichtet worden. Da wurde umgebaut und diese Radspur geht.
Endlich.
Ja, endlich. Und diese Radspur führt über dieses Haltestellenkap. Das ist auch nicht optimal.
Das stimmt.
Aber es ist besser als vorher, würde ich sagen.
Besser als vorher, würde ich auch. Das wäre mein Fazit, ja.
Genau, ja. Der Kulturoptimist neben mir hat eben gesprochen. So. Nun sind im Zuge der Einrichtung dieser Radspuren auch die Parkflächen dort weggefallen. Also dort, ne, wo man seinen PKW abstellen kann.
Ist mir übrigens noch gar nicht aufgefallen, aber stimmt, jetzt wo du es sagst.
Die sind weg.
Ja,
genau.
Ja.
Die sind weg. Wir haben das natürlich wohlwollend zur Kenntnis genommen. Ja. Und ich sitze dort jetzt irgendwann in den letzten Wochen. Wahrscheinlich war es letzte Woche. Ich sitze dort und dann fährt ein PKW vor, stellt sich auf diesen Radstreifen, ruckelt bisschen vor, bisschen zurück. Und da ich dort sowieso immer schaue, also nicht im Sinne von, wer macht ja was falsch, sondern einfach das beobachte, was da
wie
so los
so
ist und wie die Leute unterwegs sind und alles mögliche, was da so passiert. Das ist sehr interessant. Ich auf dem Weg zum Rentner mit dem Kissen im Fenster. So, der ruckelt da so hin und her und ich habe, ohne nachzudenken, bin ich zu dem hingegangen und habe gesagt, können Sie bitte woanders parken, weil ich habe es hier schon oft rumpeln gehört und hier verletzen sich Leute und dass es hier diesen Radstreifen gibt, das hat seinen Grund und das ist nicht so richtig cool, wenn Sie das hier machen. Er überlegt kurz, sagt dann so, na gut, fährt weg, ich gehe wieder an meinen Tisch und denke mir, bist jetzt über sie hinausgeschossen, das ist irgendwie so ein komisches Ding, aber es war ohne nachzudenken. Ja. Und jetzt kommt.
Er kommt wieder.
2 Minuten später kommt er zu Fuß an. Der wollte nämlich Essen abholen. Dort. Ah. In dem Lokal. Ja. Kommt zu mir an den Tisch und sagt, danke, dass Sie was gesagt haben. Das finde ich richtig gut. Ich reg mich nämlich sonst auch wieder auf und eigentlich haben Sie ja recht. Und war ich völlig perplex und habe gesagt, ja, mir geht es auch nicht ums Recht haben, ne? Mir geht es wirklich darum, hier knallt sonst und das ist nicht so cool. Und dann, das war wunderbar. Ich habe ihm dann noch guten Appetit gewünscht und einen schönen Abend, er uns auch einen schönen Abend.
Und das ist ja idealtypisch.
Und ich dachte, Mensch, so kann es auch gehen. Ich bin mir dessen bewusst und ich habe es auch schon erlebt, dass es nicht so geht. Und ich habe auch ehrlich gesagt immer, also ich sage ab und zu was. Zu gewissen Verhalten im Verkehr. Ich frage mich auch, aber auch immer so, also es fühlt sich echt nicht gut an. Ich möchte es eigentlich nicht machen. Mhm. Aber da ist es völlig gut ausgegangen. Es war so ein
schön.
Ja,
so. Ich finde ja tatsächlich, also cool, dass du es gemacht hast, aber Hut ab vor seiner Reaktion, weil er ist ja sozusagen in der viel uncooleren Situation gewesen und dann zu dir zu gehen und zu sagen, danke.
Ja,
finde ich sehr, sehr gut.
Ja, denke ich auch. Also er hat den
größeren
den,
Move gemacht, sozusagen. Ja, sozusagen.
Genau. Und bei diesem anderen, da muss man ja immer aufpassen, wie man das irgendwie rüberbringt.
Ja.
Aber ich denke mir, man muss es trotzdem ab und zu machen, weil dann vielleicht das Bewusstsein steigt, okay, das wird registriert und es ist eigentlich nicht okay und ich werde dann angesprochen. Ich muss ja niemanden blöd anmachen. Aber einfach sozusagen so, hey, hier, das ist nicht wirklich cool.
Ja,
so. Oh Gott, ich fühle mich immer noch komisch, dass ich das gemacht habe, aber eigentlich war es total gut.
Ich finde es gut, ich finde es sehr, sehr gut. Und wie gesagt, von ihm finde ich es eigentlich fast noch guter.
Absolut, das war ein ganz guter.
Sehr
also,
gut.
Er wird noch auch noch sein Fahrzeug wechseln.
Ja.
Aber wir wollen mal nicht zu viel verlangen. Fahrzeug wechseln, es gibt auch Leute, die wechseln ihr Fett, denn...
Sie haben
Christiane aus dem Bike Department
Ost gehört,
hat im Antritt erzählt, welches ihr Lieblingsfett ist und ohne dass dafür irgendjemand hier was bekommen würde, es war einfach auch nur eine Schilderung aus dem echten Leben, haben Leute sich das angehört und die stellen jetzt Fragen und natürlich sind wir dafür da und Christiane ist dafür da, diese Fragen zu beantworten auf dem Weg zu noch mehr gesunden Fahrrädern durch Mein Fahrrad ist krank.
Mein Fahrrad ist krank. In dem Fall stimmt das gar nicht, aber wir fragen ja jeden Monat, was ist bei euch da draußen los? Wie können wir euch helfen? Wie können wir dabei helfen, dass euer Fahrrad vielleicht wieder gesund wird? Oder gibt es Probleme, wo ihr einfach von Christiane wissen wollt, vom Bike Department Ost, was man da machen könnte? Und wir haben schon viel gelernt über Knarz, Knurz und sonstige Geräusche in den letzten Monaten und Wochen. Und auch heute ist es wieder soweit in dieser Ausgabe hier beim Antritt.
Wir sagen erstmal Hallo Christiane.
Hallo.
Und wir sagen auch Hallo Simon, denn Simon wohnt in Stuttgart und er ist eifriger Hörer unseres Podcasts und auch unserer leicht melancholischen Rubrik Mein Fahrrad ist krank und er freut sich immer über eine neue Ausgabe, weil dann hört er das Knacken und Knarzen nicht, wenn er auf dem Rad die Ausgabe hört, versucht natürlich trotzdem seine Fahrräder immer gut in Schuss zu halten und er wird auch das empfohlene Montagefett ausprobieren. Aber jetzt kommt's. Dabei stelle ich mir die Frage, wie sinnvoll es denn ist, jedes Teil mit dem Fett zu versorgen. Ist es nicht so, dass durch das Fett der Dreck und Staub eher haften bleibt und dann wiederum zu Knack- und Knarzgeräuschen führt? Vielleicht könnt ihr darauf nochmal eingehen und aus eurer Erfahrung berichten, welche Teile mit und welche besser ohne Fett montiert werden sollten. Ich bin mir da beim Schrauben jedes Mal unsicher und ich kann anfügen, ab und zu bin ich das auch.
Ich finde es eine super Frage. Christiane, hier kommt die Antwort.
Na, eigentlich kann man ja gar nichts falsch machen mit zu viel Fett überall hin, außer an die Bremsen, würde ich mal sagen.
Weil?
Oder wenn man das Falsche hat, aber der Simon hat ja schon das Richtige, das ist ja carbonbeständig und so, oder hält carbonbeständig, dann überall hin.
Aber nicht an die Bremsen, warum?
Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ne? Die Bremsbeläge saugen ja alles, was so Dreck und Flüssigkeit und so ist, an und geben das auch dann immer wieder ab. Und dann quietscht es und bremst nicht mehr. Und Bremsen funktionieren ja nicht, wenn sie entweder wie eine Glasscheibe poliert sind oder eben durch eine Flüssigkeit glatt, Aquaplaning glatt sind, so kann man sich vielleicht am besten das Ganze vorstellen. Und Fett macht das Ganze glatt und
also Bremsen müssen rau sein.
Genau, ja. Genau. Möglichst viel Oberfläche. Ganz, ganz, ganz viel Oberfläche. Und diese, das Dumme mit Fett und Öl auf den Bremsen ist natürlich auch, dass eben die saugen das wie so ein Schwamm auf und geben das immer wieder peu à peu ab. Also auch das oberflächliche Abtragen wieder der ersten Schicht, der ersten verölten Schicht, wird überhaupt nichts helfen. Also gerade bei Scheibenbremsen ganz, 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 ganz doof.
Ich möchte ja trotzdem mal eine Nachfrage stellen, oder eigentlich zwei. Weil ich bin mit diesem, eigentlich kann Fett überall hin bis auf die Bremsbeläge und auf die Bremsscheibe und auf die Bremsflanken, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil zum Beispiel, stellen wir uns mal vor, ich montiere einen neuen Lenker und ich nehme einen leichten Vorbau, vielleicht auch einen Leichtbauvorbau, bei dem, ja, du lachst.
Ja, Christian, möglicherweise sowas auch gibt's.
Ja, genau. So, und dann steht da jetzt dran an den Schrauben 5 Newtonmeter, 4 Newtonmeter, ich nehme natürlich vorschriftsmäßig, wie ich das gelernt habe, meinen Drehmomentschlüssel und ziehe diese Schrauben maximal mit diesem Drehmoment an. So, das mache ich natürlich in der Form, dass die trocken sind, so wie der Vorbau aus der Packung kommt. Und ich habe gelernt, wenn ich die fetten würde, wäre eventuell das Drehmoment, was da drauf gedruckt ist, schon zu groß.
Ich würde aus einem anderen Grund sagen, das Drehmoment, das da drauf gedruckt ist, ist eventuell schon zu groß, weil das ist das maximale Drehmoment. Das ist nicht das Drehmoment, was man braucht, um das Ganze festzubekommen. Schraubt bitte nicht gleich mit dem maximalen Drehmoment eure Vorbauten, Lenker, sonst was, Sattelstützen fest, sondern darunter, irgendwas da
langsam rantasten.
Und wenn es sich dann nicht mehr bewegt, also wenn ihr euch auf euren Rennlenker aufstützen könnt und der dreht sich nicht mehr im Vorbau, Mensch, dann ist schon alles in Ordnung. Und wenn das dann 3 Newtonmeter sind, super, statt 5. Und alles gut. Und gefettet werden, du hast schon recht. Ich meine, warum jedes Gewinde fetten? Wenn es sich um Aluschrauben handelt oder sowas, dann muss das auch nicht sein. Ich finde, manche, also die Räder, die im Alltag bei uns ankommen und so, die da wäre es teilweise von Vorteil gewesen, die Schraubverbindungen, also auch die Schrauben, die Gewinde tatsächlich zu fetten.
Die hätten mal irgendwann fett gesehen.
Ja, einfach wegen des, wegen Korrosion und so.
Ja.
Sieht auch nicht mehr schön aus dann.
Also ich meinte das auch genau so. Ich taste mich natürlich ran an das maximal erlaubte Drehmoment, aber ich habe mir halt gemerkt, das zu fetten, die Schraubverbindung zu fetten, setzt das Drehmoment herunter, das ich benötige, um eine bestimmte Kraft dort, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd formuliert, aber wenn ich die...
Du kannst die gerne fetten, also lieber fetten als nicht fetten und...
Auch diese Leichtbauverbindung.
Ja, auch diese Leichtbauverbindung. Ja.
Okay.
Ja.
Aber klar, es kommt ja ein bisschen was dazu sozusagen, deswegen muss, also jetzt mal rein logisch, muss ja dann der Drehmoment ein bisschen kleiner werden.
Das oder Drehmoment.
Entschuldigung.
Also, ja, ich,
ist das oder ist das total ist, dumm gedacht
nicht.
Von mir?
Nee, ich glaube nicht, dass das dumm gedacht ist. Also ich meine, es wird schlüpfriger, das heißt, es geht also schneller. Das würde ich mit meinem Hausverstand auch sagen. Aber das muss da einkalkuliert sein in diesen Drehmoment mit Toleranz und Zeugs. Das muss sein. Das kann nicht sein, dass die erwarten, dass man, und es steht ja auch nirgendwo, dass man bloß
dass man
kein
das noch
Fett auf
berechnet.
Das Gewinde drauf machen darf oder sowas. Das steht auf den Anleitungen, die mir in die Finger gekommen sind, nicht drauf. Also Fetten ja, natürlich mit dem richtigen Fett für das richtige Material. Aber dieses Montagefett, was ich da so beworben habe, ohne Geld dafür zu kriegen.
Schade eigentlich, ja. Wir auch nicht.
Das ist ja deswegen, weil ich einfach wirklich gute Erfahrungen damit gemacht habe. Ja. Und das ist jetzt nicht das Günstigste. Insofern würde ich das auch nicht, und ich kriege kein Geld dafür, ich würde das auch nicht tatsächlich überall hinschmieren, sondern nur da, wo es Sinn macht. Deswegen verstehe ich die Frage schon und es ist auch schon richtig. Alles das, was man wieder rausnehmen möchte, weil es eben verschlissen ist. Lager zum Beispiel, also Industrielager, die in einer dafür vorgesehenen Schale sitzen, die möchte ich ja irgendwann wieder rausnehmen aus der Schale, ohne unnötig große Gewalt anzuwenden und eben die Schale kaputt zu machen. Und da macht Fett einfach Sinn. Und dort wird es Bewegung geben, die zum Knarzen führt, wenn trocken.
Sind Lager, drehen wir es doch vielleicht mal um. Was muss ich auf jeden Fall fetten? Also wenn ich nichts fetten würde, gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre total doof, das nicht zu fetten?
Verbindung aus Aluminium zu Stahl. Unbedingt fetten. Verbindung aus Titan und Stahl. Unbedingt, ich sage zumindest mit dem Fett, fetten. Ja, genau. Das ist, würde ich unbedingt machen, weil man sonst Gefahr läuft, dass durch Korrosion das so fest miteinander verbunden ist, dass es sich nicht mehr lösen lässt.
Das heißt, wir sind wieder beim Thema Sattelstütze.
Ja, genau.
Mhm. Gut.
Und wir müssen ja eigentlich, wenn ich richtig informiert bin, weil ich dich jetzt so kurz verstanden habe, Christian, dass du in diese Richtung abbiegen willst. Wir müssen ja auch noch unterscheiden. Also du hast jetzt gesprochen von dem Einbau der Industrielager in die Schale, also in die Narbe zum Beispiel. Was anderes ist ja dann noch das Lagerfett, ne? Das wiederum ist doch ein anderes. Oder ist dein Fett dafür auch geeignet? Weil eigentlich unterscheidet man jetzt zwischen Montage und Lagerfett.
Ja, oder? Genau. Also wenn man das in die Hand nimmt, das ist ganz... Ja, es macht sogar, also man, es ist total augenfällig, wenn man zwischen Daumen und Zeigefinger so ein Klecks Montagefett dieser Art, wie ich das eben empfehlen würde, hat, dann fühlt sich das bremsend an, obwohl man Fett hat, das ist nicht wie Nivea-Creme oder irgendwie sowas, sondern eben wirklich bremsend, das ist eine Trennschicht. Und wenn man da extra für Lager, und damit meine ich jetzt die Schmierung der Kugeln, damit es eben schnell vorwärts geht, Fett hat und zwischen Daumen und Zeigefinger verreibt, dann merkt man, das flutscht richtig. Und das ist natürlich anderes Fett, genau. Das ist aber jetzt Fett, was dann natürlich auch schneller wieder durch Wasser und andere Umwelteinwirkungen eben abtransportiert wird. Und gerade heute, zufälligerweise, ein Kunde aus von der Küste, von der Ostseeküste, sowas. Jedes Mal, wenn der Kunde reinkommt, also ist ein total lieber und gern gesehener Kunde, aber ich denke mir jedes Mal, wenn ich dessen Fahrrad sehe, um Gottes Willen, niemals irgendwo da Fahrradmechaniker sein, wo Salzwasser ist.
Das, an der Nordsee.
Das ist der Hammer. Also sowas von durchkorrodiert, ich habe da Sachen rosten sehen, das habe ich sonst noch nirgendwo gesehen, egal durch welche Unwetter, Winter oder sonst irgendwas die Dinge gegangen sind. Und bei dem benutze ich dieses Montagefett sogar als Lagerfett. Einfach weil dann am meisten wieder bei uns ankommt, wenn es in Leipzig ist nächstes Mal. Ja.
Dann würde ich gern mit einem kleinen Schlenker nochmal zur Ursprungsfrage zurück oder zu dem, was Simon geschrieben hat. Denn er schrieb ja, ist es nicht so, dass durch das Fett der Dreck und Staub eher haften bleibt? Wo ich denke, eine Lösung wäre da vielleicht auch, wenn man es gut gefettet hat, dass man das halt dann auch ordentlich abwischt. Ne?
Also erst ordentlich abwischen, dann fetten.
Und dann nochmal ordentlich abwischen, oder?
Ja, also ich meine mit dem Fett natürlich nicht, dass... Ich meine, das wird der Simon auch nicht denken. Aber also ich halte dich, Simon, nicht für blöd. Keine Sorge, wenn ich das jetzt sage. Aber natürlich soll man das Fahrrad nicht rundherum einschmieren damit. Also es ist, ja, das, ich weiß schon, dass du das nicht gemeint hast. Und dann würde da natürlich Dreck und Staub und alles Mögliche gut haften. Alle Lager und eben darunter nochmal die Lagersitze sind ja eben auch irgendwie abgedichtet durch verschiedene gute Dichtungen und die sorgen schon ganz gut dafür, dass nicht alles an Dreck und Staub dahin gerät. Die sind nur nicht so wasserdicht, wie wir das draußen im Alltag gerne hätten oder bräuchten. Die sind eben doch so ein bisschen Fahrradleichtbaumäßig konzipiert, nicht so wie im Wasserkraftwerkbau. Und dafür das Fett. Und nein, der Staub kommt gar nicht bis zu dem Fett durch diese Dichtungen, die nicht wasserdicht sind, aber staubdicht. Und dann ist alles gut.
Dann letzte Verständnisfrage. Ich versuche nur Gerolfs Frage noch zu verstehen. Das dauert bei mir manchmal ein bisschen. Wenn ich zum Beispiel eine Gabel habe, die in einen Rahmen kommt, da ist oft dann auch noch so ein bisschen Fett. Das kann ich ruhig abwischen, das ist nicht so schlimm, weil da sammelt sich dann auch der Dreck, ne? Also
an dem Gabelschaft meinst du?
Ja.
Jetzt versuche ich gerade dich zu verstehen.
Ja, da, wo die Gabel sozusagen reingeht in den Rahmen, ne? Da sehe ich das oft am Steuersatz, genau. Da sehe ich das oft, dass da noch so ein bisschen Fett quasi raus
drückt sich. Und das war, glaube ich, deine Frage,
richtig,
oder?
Du hast mich verstanden, ja, das meine ich.
Ja, ja, genau. Achso, ja, das sollte man abwischen, aber das natürlich, das überschüssige, rausgedrückte Fett, das gerne abwischen, das nützt euch an der Stelle nichts.
Da macht man nichts kaputt.
Außer, dass es ein Staubfänger ist. Ja, ja, das stimmt. Nee, nee. Ja.
Okay, und ich habe noch einen Schlenker versprochen, der kommt jetzt, denn mir fiel bei diesem anhaftenden Staub und Dreck fiel mir ein Bild ein. Wir kennen alle die zwitschernde Kette, die haben wir hier schon besprochen und so wurden sogar schon Tonaufnahmen zugespielt, wo Ketten zwitschern, ne? Und das kommt ja durch zu wenig Schmierung. Und ich kenne aber auch ein zu viel Schmierung der Kette, wo man mit bestimmten Schmiermitteln die Kette immer so einsaut und die auch eben nicht abwischt, dass zumindest ich als Laie den Eindruck habe, dort haftet richtig viel Staub und Dreck an und das kann nicht gut sein.
Ja, da ist ja auch nichts abgedichtet. Also sind ja keine Gummilippendichtungen oder sonst irgendwelche Ummantelungen. Da kommt natürlich, also die Kette ist, geschmiert soll sie sein, natürlich wirklich Dreck und Staub ausgesetzt und sammelt das natürlich auch auf. Ja, bitte, das hatten wir auch schon mal, reibt eure Kette nach dem Ölen unbedingt ab. Damit sammelt ihr Dreck und Staub runter und verteilt das Öl dorthin, wo es hingehört. Und nein, dieses Montagefett ist natürlich auch nicht für die Kette gedacht. Bitte bringt mir niemals ein Fahrrad in die Werkstatt, wo Montagefett auf der Kette zum Kettefetten verwendet worden ist. Ich möchte es, glaube ich, gar nicht sehen. Dann halte ich mich dafür verantwortlich und oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Wunderbar. Ich glaube, wir können dieses Thema hier an dieser Stelle abschließen. Aber du hast gerade eine Bemerkung gemacht, auf die ich eingehen muss, weil du hast gesagt, bring es mir nicht in die Werkstatt. Du hast neulich Besuch gehabt von einem Antritthörer. Ist das richtig?
Ja, also ja, aus viele Grüße, glaube ich, aus Westfalen, wenn ich mich da recht erinnere.
Schöne Grüße zurück. Ja.
Und der war da und hat auch ein Thema mitgebracht, und zwar, ob er seinen Stahlrahmen am Steuerkopf irgendwie angerissen, ich weiß es nicht mehr so genau, reparieren lassen kann oder selber reparieren kann. Und ja.
Das klingt schon nach einer größeren Operation.
Größere Operation, damit hat Christian natürlich völlig recht. Und wir haben es jetzt hier ja auch mit einem Sonderfall zu tun, weil uns wurde ja nichts geschrieben, geschildert, sondern dir hat jemand etwas erzählt, was du nicht gesehen hast in der Werkstatt. Und wir sprechen jetzt darüber, über das, was wir alle drei nicht gesehen haben. Deswegen haben wir vorher überlegt, sollen wir über diesen Fall überhaupt sprechen? Aber wir sind drauf gekommen, dass es eigentlich für solche Fälle, also ein Riss im Steuerrohr, da gibt es eigentlich eine relativ simple Antwort, die ist sogar materialunabhängig, oder?
Ja, es ist kaputt.
Danke. Danke für die Frage, danke für die Antwort.
Es ist kaputt und jetzt kommt der kleine Silberstreif am Horizont. Es ist kaputt, aber eventuell gibt es eine Personengruppe, die das wieder heile machen kann. Und wer ist das?
Na, Rahmenbauer und die sich dann eben auf Aluminium, je nachdem, wenn das Aluminium ist oder Stahl, wenn das Stahl ist, oder Carbon laminieren, wenn das Carbon ist, verstehen.
Oder Titan.
Ja, oder Titan, genau. Und da gibt es schon Möglichkeiten, man muss dann eben im Sonderfall, im Einzelfall muss man abwägen, ob es sich lohnt für dieses Rad, da nochmal richtig Geld in die Hand zu nehmen, um das reparieren zu lassen.
Aber deine grundsätzliche Empfehlung wäre, nicht selber machen. Es sei denn, man kennt sich selber aus
und
schätzt sich als Expertin oder Experte.
Also ich würde sagen, beim Stahlrahmen, da kann man...
Wenn man sich auskennt.
Wenn man sich auskennt, kann man da was grundsätzlich eher reparieren. Also wenn, dann am Stahlrahmen, so gesehen. Also wenn man sich auskennt und was machen kann, dann am Stahlrahmen. Früher... als die Stahlrahmen auch noch sowieso dickwandiger waren, haben das tatsächlich auch noch hier so Tankstellen und so angeboten und so Feldwald- und Wiesenschlosser die Rahmen zu schweißen. Ich weiß gar nicht, warum die das heute nicht mehr machen. Also ich meine, die können auch dünnwandigen Stahl gut schweißen. Vielleicht, weil die Auftragslage da einfach wahnsinnig groß ist. Wir haben in der Werkstatt kein Schweißgerät aus einem ganz einfachen Grund: Wir wollen gar nicht in die Bredouille geraten, solche Fragen beantworten zu müssen. Und insofern haben wir das alles gar nicht.
Es ist ja auch eine Haftungsfrage. Ne?
Natürlich.
Und es ist ja auch ein,
natürlich.
Genau, deswegen wollen wir dich glaube ich, gar nicht aus Glatteis führen.
Niemals.
Ich finde, man kann da auch einfach wirklich sagen, so Fachleute sollten das machen. Und wenn dann jemand privat meint, sich so weit einschätzen zu können, dass man sagt, ja, ich bin ein Fachmann,
eine Fachfrau,
ja, dann kann man das privat probieren.
Klar, also man macht sich auch nicht strafbar, wenn man an seinem Stahlrahmen etwas wieder schweißt.
Zum Glück.
Das muss man trotzdem halten. Es gibt da auch keinen TÜV, der das abnehmen muss oder sonst irgendwas. Das ist
der Stahlrahmen-TÜV.
Stahlrahmen-TÜV. Und bei Stahl kann ich eben noch dazu sagen, Stahl bricht auf eine angenehme Art und Weise. Wenn da was passiert, dann passiert meistens nichts Schlimmes, sondern man denkt, huch, fährt sich mein Fahrrad komfortabel seit neuestem. Und
dann ist es gebrochen.
Und dann ist es meistens gebrochen, ja.
Das sagt Christiane vom Bike Department Ost in der aktuellen Ausgabe unserer kleinen, aber feinen Familienserie. Mein Fahrrad ist krank, hoffentlich ist es jetzt wieder auf dem Weg der Besserung. Wir wünschen es euch da draußen auf jeden Fall und sagen an dieser Stelle danke für den Besuch und es war ja kein Glatteis, aber fürs Schlittern.
Ja, mit euch immer gerne.
Genau, und wir haben wieder Platz in unserer Praxis. Also wenn sich jemand mit seinem Fahrrad in den Warteraum begeben möchte, dann könnt ihr das gerne tun. Schreibt uns eine Nachricht an antritt@detektor.fm oder bei Instagram oder auch bei Facebook. Und dann werden wir euch dort platzieren.
Und vielleicht rufen wir euch schon in der nächsten Ausgabe auf. Mit eurer Chipkarte.
Und dann genau. Und Dr. Christiane macht uns alle heil. Bis dann.
Alles klar. Tschüss.
Gerolf.
Christian.
Du würdest es dir schon persönlich zutrauen, am Stahlrahmen rumzuschweißen, oder?
Rumzulöten. Also ich habe auch schon diverse Rahmen. Ja, das habe ich schon gemacht.
Weil du hast doch da ein Faible dafür, würde man glaube ich sagen.
Ich habe ein
Faible. Für Rahmenbau zumindest.
Ja, das stimmt schon. Das hat ja noch andere Sachen. Das stimmt. Ich kenne auch, also ich mache das eigentlich nie allein, sondern ich kenne Leute,
Die sich wirklich auskennen.
Die sich wirklich auskennen.
So wie diesen Podcast hier.
Was? Achso, du bist der Podcast. Ja. Natürlich. Christian ist von uns beiden derjenige, der sich mit Podcasten wirklich auskennt. So, das ist, geht mir ganz einfach über die Lippen, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ja, also man kann am Stahlrahmen einiges machen. Ich wäre nur vorsichtig, in einem Podcast zu sagen, so, ja, da kann man einfach mal ein bisschen probieren, weil es ist einfach sicherheitsrelevant, ne? Und ich habe auch schon genug Brüche gesehen, also sowohl von Rahmen oder Gabeln, als auch von Knochen und spätestens bei letzteren. Wird es dann irgendwie.
Fand ich so lustig, ja.
Wird es dann anders. Und es sollte schon funktionieren und auch halbwegs sicher sein. Aber klar, Rahmen bauen, das ist toll.
Was findest du denn daran so toll? Also, ich weiß nicht, ich versuche es ja immer nachzuvollziehen, aber ehrlicherweise finde ich es nicht so faszinierend. Weil, also, was fasziniert dich da so?
Ja, verschiedene Sachen. Wie viel Zeit haben wir noch?
Naja, so 5 Minuten.
Okay. Also erstmal habe ich festgestellt, was ich sehr schätze, ist der Geruch. Der Geruch in Metallwerkstätten, das ist wirklich so ein...
So diese,
so wenn es nach Metallverarbeitung riecht, also ein Rahmenbauwerk, das mag ich einfach.
Da bin ich eher Team-Tankstelle.
Team-Tankstelle.
Also was den Geruch angeht, ja.
Okay.
Aber ja, ich verstehe.
Ja. Naja, und
also
dann...
Also Metallspäne und so.
Ja, und... Früher hat mich das sehr fasziniert, so diese ganze Rahmenbauerwelt, ne? Vielleicht auch, weil da dieses, weiß ich nicht, mit der Moderne oder der Postmoderne umzugehen, ich mache jetzt einen weiten Bogen, aber
fällt mir gerade ein.
So,
ist ja ein Fahrradpodcast.
Ist ja alles immer schwierig, weil es ist alles so kompliziert und man sieht nicht mehr durch und es ist alles irgendwie anonym und wo kommt mein Fahrrad eigentlich her? Und in der Person des Rahmenbauers oder der Rahmenbauerin, Klammer auf, es sind wirklich nicht viele Frauen, die das machen, Klammer zu, warum ist das so? Kann man sich auch noch fragen. In dieser Person kommt das halt dann doch alles zusammen. Du hast den Typen, der sich das ausdenkt. Du hast einen, das ist nachvollziehbar, was da passiert. Und so bei uns beiden ist die Identifikation mit dem Gegenstand halt schon relativ weit fortgeschritten. Bei dem das einen oder anderen vielleicht sogar noch mehr.
Vielleicht untertrieben, so. Aber ja.
Genau, und da ist es einfach irgendwie schon ein Ding, wenn du verstehst, wo das herkommt und wenn quasi die Geschichte, die um diesen Gegenstand herumgebaut ist, wenn die erweitert wird. Die ist einfach länger.
Ist die Extended Version.
Ja, was ich selbst noch nie gemacht habe, aber ich habe mich damit beschäftigt, warum das Leute machen. Irgendwo bei einem Rahmenbauer einen Rahmen zu bestellen, Und die richtig Guten machen das ja auch so, dass sie das dokumentieren, dass du einen Haufen Bilder kriegst davor. Da erzählt dir dieser Gegenstand einfach viel mehr, als das, wenn du einfach nur einen Karton aufmachst und die Karre steht da und fertig. Und das ist du einfach... Du
schraubst noch den Lenker ran und gut.
Genau. Und für mich ist noch das, ich habe zwei Fahrräder, also mein Alltagsrad und mein Tandem, die sind an sich schon richtig lange in Benutzung. Und die habe ich umgebaut und angepasst. So, dass ich die jetzt weiter mit irgendwie anderen Komponenten und vielleicht ein bisschen anderen Einsatzzweck benutzen kann. Und das finde ich schon sehr cool am Stahl. Also, dass du sowas machen kannst. Und ich habe überhaupt keine Lust, mir da irgendwas Neues zu kaufen, weil das Zeug funktioniert richtig gut und ich habe eine Geschichte damit. Also auch da, der Gegenstand erzählt mir mehr, als wenn es einfach nur ein Gegenstand wäre. Genau, und das ist cool. Also hier beim Freund auf die Werkstatt, also auf den Hof zu fahren, zu sagen, hier guck mal und das, können wir das machen. Genau, das fasziniert mich daran. Du verstehst den Gegenstand halt auch besser.
Ja, so quasi eine neue Dimension noch dazu oder so. Oder?
Ja, und du kannst dann, ne, wenn man ist ja dann auch schon spezialisiert und will dann unbedingt das haben und dieses und jenes, so Feinheiten, die den meisten Menschen wahrscheinlich überhaupt nicht auffallen, die nicht interessieren, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber wenn man selbst diese Tauchtiefe erreicht hat, ist das natürlich cool festzustellen, hey, ich kann das hier selbst alles anpassen, ich kann das hier machen, ne? Und guck mal, meine Lichtkabelverlegung, das ist aber schön geworden. Das ist aber sehr dezent. Fällt ja überhaupt nicht auf, sieht man ja gar nicht. Klammer auf, es fällt niemandem auf, dass es niemandem auffällt.
Außer dir.
Aber ist auch egal.
Ja.
Es funktioniert einfach gut. Und sowas machen zu können, das finde ich schon sehr gut. Und ey, wir gehen diesem Thema noch weiter nach. Weil ich sag dir eins, dieser Shift, ja, dass man verschiedene Dinge hinterfragt, so wie man den Blick auf eine Straße im öffentlichen Raum hinterfragt, was sehe ich da eigentlich, findet auch dieser Shift statt, so, ey, was ist es eigentlich hier als kleine Firma von aus Deutschland, dann hier ein paar hundert Rahmen in Asien zu bestellen und die kommen dann hier so rum und warum haben wir das nicht mehr? Wir haben das ja schon begleitet mit Christoph von Sauer. Es geht auch weiter, dass mehr Firmen anfangen, hier wieder Fertigung zu machen und da hast du das auch wieder. Es ist näher, es ist einfacher und als Unternehmen hast du natürlich auch die Möglichkeit, da noch mehr Geschichte erzählen. Weil komischerweise, wie viele Bilder, ich habe dir gesagt, du musst mich stoppen bei dem Thema, wie viele Bilder der Menschen, die in Asien Fahrrad bauen, hast du schon gesehen?
Ja, schon ein paar, aber halt tatsächlich eher so, glaube ich, so die großen Fabrikhallen und so, ne? Aber ja, eben jetzt nicht so individuell.
Genau.
Ja, und nicht
so, dass diese Leute als... dass man das wirklich einsetzt, jetzt so aus Marketinggründen und dass man dem Produkt halt diese Geschichte noch gibt. Und die Möglichkeit hast du halt hier. Also es erzählt komischerweise niemand darüber, guck mal hier in, weiß ich nicht, ist es Shenzhen? Ich weiß gerade nicht, in welcher Stadt, wie hier unsere Leute die Carbonmatten legen, weil das ja offensichtlich dann doch nicht so funkelt, ne? Wie wenn man sagt, guck mal, das ist ja der Typ, der das alles für uns macht.
Klar, ist natürlich nicht so diese individuelle Geschichte.
Du siehst, es geht auch beim Rahmenbau um noch ganz andere Sachen als den eigentlichen Rahmen.
Ja.
Und es gibt auch viel, was schief gehen kann beim individuellen Rahmenbau. Also Serienfertigung hat schon auch echt ihre Stärken, aber egal. Fragst du mich das nächste Mal.
Wir werden, glaube ich, auf dieses Thema sowieso nochmal zurückkommen, denke ich. Was hoffentlich nicht schief geht, ist die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts. Die gibt es nämlich, ja, ich sag mal, in ein paar Wochen. Diesmal dauert es, weil der Kalender es so will, würde ich fast sagen, ein bisschen länger, nämlich bis zum 7. Oktober. Bis dahin müsst ihr also warten, bis die nächste Episode dieses Fahrradpodcasts kommt. Dann wieder auf allen Plattformen gleichzeitig. Und bis dahin erreicht ihr uns unter antritt@detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten. Und natürlich auch auf Instagram oder Facebook. Beides ja Meta.
Ach so, Meta. Mhm. Ach Gott.
Naja, mittlerweile.
Ja, ich verstehe, was du. Du bist halt, ja, gut. Genau, und jetzt hast du natürlich noch eine ganz schwere Aufgabe, weil die Zeit zwischen jetzt und dann, also zwischen jetzt und der nächsten Ausgabe, die ist besonders lang. Deswegen sind natürlich auch die Ansprüche an den von dir ausgewählten Song besonders hoch. Dieser Song sollte unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer durch den September tragen, durch die zweite Septemberhälfte. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich bin sehr gespannt.
Ich glaube, ehrlicherweise, es ist super gut und das kann dieser Song leisten. Er ist damit nicht überfordert.
Ja.
Er kommt von der geschätzten Band The Arctic Monkeys, die wieder neues Material rausgebracht haben. Ich glaube, nach 4-5 Jahren, nach einer ganzen Weile jedenfalls. Und ich muss sagen, ich finde es gut. Manchmal ist es ja so, dass so nach 4-5 Jahren eine Band wiederkommt und man denkt so, klingt aber ganz anders, stimmt nicht. Der Sänger ist natürlich sehr markant, aber klingt anders, würde ich sagen. und irgendwie passend zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. So ein bisschen September Blues.
Du hast Blues gesagt.
Ja, ich habe versucht zu interpretieren, was du gesagt hast. Der Song heißt jedenfalls That Better Be a Mirror Ball. Also der sollte besser ein Spiegelball sein.
Glaskugel, naja, oder? Glaskugel.
Ja, Glaskugel. Ne?
Oder?
That Better Be a Mirror Ball.
Ja, okay. Also lass uns mal lieber in die Glaskugel schauen. So
schauen
ungefähr.
Wir mal. Die Arctic Monkeys. Wir sind raus.
Und
für
ich verspreche,
den September.
Das ist... Ja, doch, ich würde sagen, soweit wie die nächste Ausgabe in meinem Kopf, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber das könnte eine gute Überleitung auch zur nächsten Ausgabe sein. Christian, Respekt. Ich kenne den Song nicht, aber ja, doch, Glaskugel. Hast du gut ausgewählt?
Dann rein in die Glaskugel. Sehr nicht schön. In die Disco-Kugel, sondern in die Glaskugel. Die Arctic
Monkeys. Disco-Kugel nehmen wir auch mit. Viel Spaß.
Tschüss.
Ciao.
That ain't like you. Yesterday's still leaking through the roof. But that's nothing new. I know I promised this is what I would. Giving it the old romantic fool seems to better suit the mood. So if you wanna walk me to the car, you ought to know I'll have a heavy heart. But can we please be absolutely sure that there's a mirror ball? You're getting cynical and that won't do. I'd throw the rose tint back on the explosion. Darling, if I were you, and how's that insatiable appetite for the moment when you look them in the eye and say, baby, it's been nice. So do you wanna walk me to the car? I'm sure to have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a mirror?